Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between.
Es gibt Podcast-Folgen, die stechen ein bisschen heraus. Und ich glaube, heute ist so eine Podcast-Folge. Hallo, lieber Hörer, hallo, liebe Hörerin. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Podcast, Faith and Pixels, der Podcast. Heute mit Ruben und Robin und mir, Maxi. Hi Robin, wie geht's dir?
Hi Maxi. Mir geht es gut. Ich hatte ein richtig cooles Wochenende. Ich war auf einem Bogenturnier, also hat ausnahmsweise mal nichts mit Zocken zu tun. Aber es war ein Oberliga-Turnier, wo wir als Mannschaft aus meinem Zweitverein angetreten sind. Und ich habe so gut performt, wie ich noch nie in meinem Leben, egal
Wow.
ob in einem normalen Training oder unter Wettbewerbsbedingungen. Also ja, performt habe. Also ich habe leider nicht mitgeschrieben, wie so meine Ergebnisse waren, aber es hat sich so angefühlt, als könnte ich keine Fehler machen. Also alle oder
Cool.
sehr, sehr viele Pfeile sind ins Gold gegangen und ja, das war also schon ein sehr berauschendes Gefühl, sag ich, wenn man so im Flow ist. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Flow-Zustand kennt. Ich kenne das eher so in so kreativen Modi, ne, wo die Zeit plötzlich 3 Stunden nach vorne gesprungen ist und man weiß gar nicht, was man da alles so gemacht hat, so weil man so im Flow war. Und das war am Samstag so und genau, das war einfach ein richtig cooles Erlebnis. Und das trägt sich tatsächlich heute auch, also bis auf den heutigen Tag immer noch so weiter und ist, also ich würde schon fast sagen, ein spirituelles Erlebnis gewesen, keine
Wollte gerade
Ahnung.
sagen,
Also,
das hört sich so
das ist schon
epiphanisch
ziemlich
an.
krass, ja,
Ja.
ja schon. Also ein krasser Tag gewesen irgendwie und da zehre ich tatsächlich immer noch von und bin sehr zufrieden mit mir, was sich jetzt irgendwie komisch anhört, aber das ist
Nein.
trotzdem schön. Man
Ja,
darf
bist
auch
doch.
einfach mal zufrieden mit sich sein, ne?
Ja, also diese Energie, die du hast, Robin, die nehmen wir doch direkt auf für unseren Podcast heute. Und ich möchte jetzt erstmal Ruben fragen, wie geht's dir?
Ja, also ich habe auch am Wochenende performt wie noch nie in meinem Leben, denn ich durfte am Wochenende den Weihnachtsmann spielen tatsächlich. Das war sehr witzig. Wir hatten bei uns im Dorf Weihnachtsmarkt, das war sehr schön. Das ist immer ein ganz kleiner Weihnachtsmarkt, der nur so einen Tag lang stattfindet und da durfte ich Weihnachtsmann spielen zum ersten Mal in meinem Leben. Das war auch ein bisschen crazy. Ansonsten haben wir ein sehr schönes Familienwochenende gehabt und geschossen habe ich auch viel, und zwar in Ark Raiders. Ich bin ziemlich ins Ark Raiders Loch gefallen. Das ist doch auch echt ein sehr, sehr
cool,
geniales Spiel, muss ich sagen. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Grüße gehen raus an den Tim und an den Patrick, mit denen ich ja immer wieder auch mal spiele oder zumindest versuche zu spielen. Das macht enorm viel Spaß, genau. Und ich sehne mich sehr nach dem Urlaub, der bald kommt. Ich arbeite diese Woche noch und dann habe ich 3 Wochen frei. Das ist richtig genial. Seit August hatte ich keinen Urlaub mehr. Von daher, ja, ist jetzt die letzte Woche vor dem Urlaub ein bisschen aufräumen, Sachen sortieren, noch ein paar Mal streamen ja auch. Aber das ist ja für euch, die das hören, schon längst Vergangenheit, denn ihr kriegt das ja erst am Freitag gehört. Also wenn ihr unsere Stimmen hört in diesem Podcast, dann bin ich schon im Urlaub. Yes.
Ja, aber apropos Urlaub, ich glaube, diese Weihnachtspause, da haben wir doch was ganz Besonderes vor. Ruben, magst du ganz kurz nochmal deinen Nikolaus-Sack öffnen für unsere ZuhörerInnen und vielleicht mal eine kleine Überraschung rausdroppen?
Ja, wir haben uns als Faith and Pixels überlegt, dass wir unter anderem die Game Awards nicht in unseren regulären Folgen besprechen wollen. Also das habt ihr ja alle mitgekriegt und wir haben ja auch bei Social Media ein bisschen was dazu geteilt und ja auch ich weiß gar nicht, ob ihr in euren Streams auch da groß drauf eingegangen seid, aber zumindest in meinen Streams habe ich auch ein bisschen ja mal drüber gesprochen. Ich durfte ja direkt am Tag nach den Awards streamen, zweimal sogar, von daher habe ich das gerne aufgenommen, sondern wir wollen einen extra Podcast dafür machen. Also das heißt, wir werden am 26., also quasi bei Veröffentlichung dieses Podcasts eine Woche später, quasi am zweiten Weihnachtsfeiertag, haben wir nochmal ein kleines Geschenk für euch, nämlich einen extra langen Podcast, in dem wir sowohl die Game Awards besprechen, als auch unsere eigenen Faith and Pixel Awards quasi ein bisschen verteilen. Also welche Spiele fanden wir am besten dieses Jahr, sowohl in unserem Projekt als auch darüber hinaus. Wir wollen das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen, reflektieren, besprechen und auch in die Zukunft schauen. Wir sind im zweiten Jahr. Faith and Pixels ist dann ein Jahr alt geworden. Unser Baby ist dann quasi kein Baby mehr, sondern wird Kleinkind. Und das da wollen wir uns einfach genug Zeit für nehmen, das zu reflektieren, zu besprechen. Und diese Folge hört ihr dann am 26.12. Ich glaube, da könnt ihr euch drauf freuen. Wir haben sie zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht aufgenommen. Aber das Sheet, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und da freue ich mich sehr mit euch und für euch, also mit euch, Robin und Maxi, und für euch, liebe ZuhörerInnen, das Spielejahr 2025 abzuschließen. Genau. Yes. Stay tuned, wie man so sagt. Hört rein.
Auf jeden Fall danke dir. Und danke euch für diese positive Energie. Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich drauf und ich glaube, ich nehme diese Freude direkt mit. Nämlich, ich freue mich mega auf die erste News. Ich bin mega und riesiger Witcher-Fan. Ich mag die Serie, ich mag die Bücher auch sehr gerne. Ich mag den Kosmos sehr gerne. Und als ich gehört habe, dass es eine neue Trilogie geben wird, nämlich von dem CD Projekt Red Machern von The Witcher, habe ich gedacht, wow, das hört sich richtig cool an. Und ich habe mich erst richtig, richtig doll gefreut. Cool, mit Ciri Teil 4, Teil 5, Teil 6 innerhalb von 6 Jahren, wahrscheinlich 2027, 2028, wenn das erste rauskommt. Oder bis, weiß ich schon, was ich bis 2034 zocke. Und dann habe ich mir ganz kurz mich in Erinnerung gerufen. Maxi, Achtung, du bist ab und zu mal doch ein Hype-Opfer. Erinnere dich mal an Cyberpunk und wie schlecht das auf deiner PlayStation 4 performt hat und du das Spiel 4 Jahre lang nicht angerührt hast danach und erst wieder auf der Switch 2 rausgeholt hast. Wie ging es euch mit der Ankündigung? Witcher 4 innerhalb von 6 Jahren, eine neue Trilogie bis Witcher 6 CD Projekt Red. Was sagst du dazu, Robin?
Ja, also ich beobachte natürlich diese Projekte. Ich kenne super viele Leute, die insbesondere den dritten Teil der Witcher-Reihe sehr gefeiert haben, was, glaube ich, auch eines der krassesten Open-World-Rollenspiele ist, was eine riesige Fangemeinschaft hat. Ich habe den ersten und den dritten Teil jeweils angespielt, den ersten noch mehr als den dritten. Und ich muss sagen, dass ich nicht so richtig in die Spiele dann langfristig reingefunden habe. Obwohl das Setting stimmt, der Charakter ist eigentlich cool. Der Geralt von Riva, so der ist schon sehr charismatisch, finde ich so. Aber irgendwie hat es dann, vielleicht waren die Zeitpunkte schlecht, ich weiß es nicht, kann ich nur Rätsel raten jetzt im Moment. Aber ich sag mal, so Open-World-Titel, die brauchen auch so ihre Zeit, sage ich jetzt mal. So, also zum Durchspielen sowieso, aber auch bis sie vielleicht mal so richtig einen Pfad aufgenommen haben. Und bis dahin hatte das Spiel sich für mich leider schon wieder verloren. Und deswegen nehme ich diese Ankündigung wahr und kann mich mit allen mitfreuen, die darauf so richtig heiß sind, so wie du. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt selbst der ganzen Reihe nochmal einen Versuch gebe. Also insofern, lässt mich jetzt diese Ankündigung erstmal kalt. Ich finde allerdings die Pläne von CD Projekt Red sehr ambitioniert. Also weil ja nicht nur Witcher eine Trilogie kommt, sondern auch Remakes bzw. Remastered und noch ein Cyberpunk-Sequel kommt. Also das ist ja, also die bringen ja wirklich wahnsinnig viele Games, so zumindest wenn die Pläne aufgehen, raus. Haben aber auch, da habe ich mich ein bisschen mit befasst, haben ja auch ultra viele Leute angestellt. Also für The Witcher 4 arbeiten oder an The Witcher 4 arbeiten gerade über 400 Mitarbeitende. Also das ist schon echt eine krasse Nummer. Und an dem Cyberpunk-Sequel über 130 Leute. Also das Team ist sehr ambitioniert. Ich hoffe, dass sie damit nicht auf die Nase fallen. Das wünsche ich ihnen. Und ich wünsche auch den Mitarbeitenden, dass die nicht so viel Crunch-Time ertragen müssen, sondern dass das auch wirklich Kapazitäten sind, die da jetzt aufgefahren werden, die auch verhelfen, das Spiel in einem menschenwürdigen Maße voranzutreiben und zu entwickeln. Das wäre mir ein großes Anliegen.
Ja.
So, ja.
Ruben, wie geht's dir mit Witcher 4 und Ciri und Geralt?
Also ich habe auch Witcher 3 tatsächlich mehrmals angefangen und bin immer da gescheitert, als Rittersporn dazu kommt. Ich glaube, es liegt
Ah.
nicht an ihm direkt, sondern irgendwie, ich weiß auch nicht, dramaturgisch passiert da was in dem Spiel, was mich. Ich glaube, ich habe es dreimal bis dahin gespielt und da habe ich es dann, hat es mich dann immer verloren. Und auch Witcher 2 habe ich angefangen, damals in der Complete Edition mit allen DLCs, das hat auch mehrere. Und irgendwie ist es genau wie bei Robin. Eigentlich müsste da bei mir alles Klick machen, aber irgendwie die Summe der Teile ist dann irgendwie doch nicht so, dass es mich zumindest so lange an der Stange hält. Ich fand die Serie auch nur so mittelmäßig gut. Also, dass Henry Cavill jetzt nicht mehr der Witcher ist, finde ich auf jeden Fall dramatisch. Aber
Ja, das ist wirklich so.
der Chris Hemsworth, finde ich, macht auch eine ganz gute Figur. Aber ja, irgendwie ist der Funke bei mir dann nicht so übergesprungen. Und jetzt auch, es gab ja auch für Witcher 4 schon eine Grafikdemo, die verwenden ja die Unreal Engine 5. Und die fand ich schon auch beeindruckend. Also was erstmal da wieder gezeigt wurde, war erstmal wieder nice, aber ich hatte dann auch so ein bisschen so Flashbacks zu Cyberpunk, weil da war das genauso. Die haben ja in dieser Präsentation, ich weiß gar nicht, ob ihr die gesehen habt, war jetzt auch nicht im Vorbereitungssheet, das war, aber da haben die dann die Muskelbewegungen des Pferdes, auf dem Ciri geritten ist, so detailliert gezeigt. Da dachte ich so, ja, das klingt alles nett, ist fürs Gameplay erstmal total scheißegal, wie viele Muskeln sich beim Pferd da so bewegen.
Das habe
Ist
ich auch
erstmal
gedacht.
so ein netter Grafikeffekt so, aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich muss sagen, ich habe Cyberpunk auch immer noch nicht gespielt. CD Projekt Red ist für mich tatsächlich jetzt auch kein Studio, wo ich direkt feuchte Augen bekomme, weil ich denke, mein Gott, endlich machen die das Spiel. Also das hat bestimmt eine Qualität. Das will ich gar nicht absprechen, so ohne Frage. Und wenn das alles coole Spiele sind, dann freue ich mich für diese Fans der Reihe total. Aber bisher lassen mich diese Spiele eigentlich eher kalt. Cyberpunk, wie gesagt, das will ich eigentlich auf jeden Fall auch nochmal spielen. Ich habe es auch damals zu Release gekauft und direkt nicht angefangen, weil die Kritiken halt so schlecht waren. Aber ja, also ich merke erstmal, okay, I guess, so wie man so sagt.
Ja. Ich glaube, es sind auf jeden Fall sehr ambitionierte Pläne. Und ich muss sagen, ich habe die Doku mit sehr viel Interesse gesehen, die über Cyberpunk und die Nachwirkungen danach. Und ich glaube, dass die schon auch ihre Lektion ein bisschen gelernt haben, weil ich glaube, so ein zweimal so ein Mega-Fail, man muss halt sagen, The Witcher 3 mittlerweile, glaube ich, fast, boah, ich glaube, 40 oder 50, 60 Millionen Mal verkauft. Eines der meistverkauften Spiele, genauso die Cyberpunk mittlerweile auch 30 Millionen Mal. Also es ist halt einfach sehr auf sehr vielen Most Wanted Listen. Aber ja, ist natürlich krass. Also mir triggert das ganz viel Positives. So, aber auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Schiss, dass das Spiel wieder so verbuggt rauskommt. Ja, Witcher 4, auf jeden Fall mega interessante News. Ich bin richtig gespannt, wenn das Spiel vielleicht 2028, 29 rauskommt. Wir haben noch andere News. Und zwar gibt es demnächst ein Spiel, was für uns vielleicht relevant ist. The Berlin Apartment, das Berliner Apartment. Und wir haben ja jemanden unter uns, der auch gerade ja, mit The Darkest Files sich auch ranmacht an ein historisch ganz wichtiges Datum, nämlich die Entnazifizierung und den Umgang damit auch. Robin, als du das gesehen, als ich die News geteilt habe, was ging dir durch den Kopf? Ist das ein Spiel, wo du sagen würdest, das wäre interessant für dich oder eher nicht? Genau, also das Spiel, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein ja narratives Spiel im Comic-Look. Man spielt die kleine Zweitklässlerin, die Lara, die mit ihrem Vater Malik in einem Berliner Apartment ja die Wohnung renoviert, sage ich jetzt mal. Und dabei auf Geschichten stößt von vier unterschiedlichen Personen beziehungsweise Schicksalen aus unterschiedlichen Jahren, 1933, 1967, 1945, das war jetzt ein kleiner Zahlendreher, und 1989, also wichtige Daten der deutschen Geschichte. Genau, und wir haben ja einen Test von 4Players als Infoquelle, sage ich jetzt mal, und da wird vor allem das Storytelling, die charmanten Charaktere gelobt, die es interessant machen, in also diese Zeitreisen so zu erleben. Genau. Darum geht es in The Berlin Apartment. Und mir ist das Spiel tatsächlich schon, bevor du das Sheet an uns herangetragen hast, schon aufgefallen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau über welchen Kanal. Aber da dachte ich, ja, Das will ich
Dein
spielen.
Game.
Genau. Also ich weiß auch nicht. Jetzt gerade bin ich wirklich durch The Darkest Files auf so einem Trip, so mich mit so narrativen Spielen, die insbesondere auch Zeitgeschichte behandeln, zu beschäftigen. Ich finde zwar auch den Titel, den Game Award Games for Impact bekommen hat, auch sehr interessant, aber da gehen wir auch in der Bonusfolge drauf ein. Aber es schadet ja nicht, mehrere Spiele in petto zu haben. Nee, also mich spricht das richtig, richtig krass an, gerade weil es jetzt mal, ich sag mal, aus dieser Zeit des Dritten Reiches herausgeht. Also die ersten beiden Jahreszahlen, ne, 1933, 45, sind natürlich der Rahmen sozusagen des Dritten Reiches, aber danach dann in die 60er und 80er Jahre zu gehen, finde ich, also das macht mich richtig neugierig, muss ich ganz ehrlich sagen, und freue mich darauf, sofern ihr beide jetzt nicht sagt, ey, wir wollen das aber selbst spielen, würde ich mich sehr, sehr freuen, dieses, dieses Spiel als nächstes nach The Darkest Piles tatsächlich anzugehen. Wobei ich gerade ehrlich gesagt nicht weiß, wann es rauskommt oder ob es schon rausgekommen ist.
Das ist schon rausgekommen.
Das ist schon
Perfekt.
rausgekommen. Ja,
Burden
genau,
Apartment ist schon rausgekommen.
das hatte ich so im Kopf, aber ich habe mich da, glaube ich, gerade ein bisschen selbst verwirrt. Danke euch.
Um wie geht's dir damit? Reizt dich so ein Historical Game oder ist es eher, wo du sagst, da, Pass?
Also was ich sehr reizvoll an dem Spiel finde, ist, dass ja die Location immer die gleiche ist, aber die Blickwinkel und das um die Umgebung sich ja verändert. Also ich habe mir zusätzlich zu dem Test noch ein Video angeschaut dazu und da hatten die das sehr, sehr schön gezeigt, wie eben der Blick aus dem Fenster ein anderer wird, weil Berlin einfach ein anderes ist zu den verschiedenen Zeiten und dieses Apartment ja auch eben genau an dem Grenzübergang von Ost zu West steht. Und was mich erstmal so an dem Spiel begeistert, ist schon der Artstyle, den mag ich sehr, sehr gerne. Und dann auch, dass es anders als zumindest meine Einblicke bei The Darkest Files zwischendurch auch nochmal ein bisschen mehr Gameplay gibt. Also es gibt in einer Geschichte, das ist direkt die erste, ist es so, dass man so mit einem, also man ist an diesem Grenzübergang und man hat eine Brieffreundschaft mit jemandem auf der anderen Seite der Grenze und man schickt sich so Papierflieger hin und her und man muss dann diese Papierflieger auf die andere Seite schicken, direkt am Anfang. Und da dachte ich, das sind so kleinere Gameplay-Dinge, die das Spiel dann so auflockern, weil natürlich die Thematik schon sehr, sehr, ja, heavy ist auch. Also es sind ja sehr verschiedene Blickwinkel auf dieses Apartment und manche sehr explizit auch, so wie ich das rausgehört habe. Und das macht mich sehr an, quasi, oder reizt mich sehr in dem Spiel. Von daher, und der Vergleich zu Edith Finch, also das sind so ein paar narrative Spiele, Ego-Perspektive, die da in dem Test, den ich zumindest, also in dem Video, was ich geguckt habe, noch zu Rate gezogen wurden, so auch sowas wie Firewatch oder so, das sind so Spiele, die ich schon sehr, sehr gerne mag. Also ich habe das Gefühl, dass es einfach so historische Fakten, Begebenheiten, die aber spielerischer aufgearbeitet werden, als es bei Darkest Files ist. Und da, das ist der Grund, warum ich Darkest Files persönlich als Spieler nicht so spannend finde oder nicht so spielen wollen würde. Und genauso der Grund, warum ich Berlin Apartment wiederum eigentlich spannend finde, weil es eben diesen Wunsch nach Informationen, nach Aufklärung verbindet mit einem Gameplay. Und das ist ja eben genau das, weswegen ich Videospiele spiele, sonst würde ich mir ein Video angucken. Von daher kann ich mir das tatsächlich auch vorstellen, das zu spielen und es auch komplett auf Deutsch, was ich auch nochmal richtig cool finde. Also sind auch bekannte deutsche Synchronsprecher dabei. Also erstmal bei mir kein Pass, sondern eigentlich 100% Go. Finde ich sehr cool.
Cool. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde auch das mal super interessant, dass man nicht nur ein deutsches Spiel um die Nationalsozialismus erstmal nur dreht, sondern auch andere Aspekte beinhaltet. Das finde ich ja total interessant. Und ich glaube, die Bild- und Tonfabrik, die ja, haben ja für sich auch einen Bildungsauftrag angenommen zumindest. Und also ich verspreche mir da auf jeden Fall auch eine Akkuratheit drin, ne? Weil ich mag nichts Blöderes, finde ich, als wenn da ganz viele Schnitzer drin sind und das dann irgendwie dann von irgendwelchen Geschichtslehrern dann angemerkt wird. Also weil ich gucke mal in die Richtung meines Bruders als Geschichtslehrer, der nämlich auch gerne Informatik unterrichtet und dann sowas dann auch gerne benutzt und dann schon häufig Fehler festgestellt hat bei manchen Spielen. Aber wo wenige Fehler drin sind, finde ich, sind bei der dritten News, finde ich persönlich, nämlich es sind ganz viele neue Spiele rausgekommen. Und ich hatte mega Probleme, mein neuestes Spiel zu finden. Da gehe ich gleich mal bei den Streaming-Erfahrungen drauf ein. Weil ich mich total drauf gefreut habe auf die beiden Spiele, die im Dezember rausgekommen sind, Anfang Dezember am 4. Das war Octopath Traveler Zero oder 0 und Metroid Prime, das Vierer, was wir schon auf der Gamescom spielen durften und jetzt endlich in echt auch in der Hand halten können. Wie geht es euch beiden denn? Der Dezember mit den ganzen Weihnachtsdingen und ganz vielen vielleicht auch neuen Releases. Habt ihr noch ein Spiel, wo ihr sagt, das ist rausgekommen, da habe ich mich drauf gefreut? Oder wie geht's euch mit den beiden Spielen? Ruben, wie geht's dir damit? Was ist auf deiner aktuellen Zockliste ganz oben, oder freust du dich auf ein Spiel, was jetzt rausgekommen ist?
Ja, ich freue mich sehr über Constance. Das ist das andere Spiel, was die Bild- und Tonfabrik auch rausgebracht hat. Das ist so ein kleines Metroidvania, so ein bisschen eine Mischung aus Celeste und Hollow Knight. Manche haben auch, habe ich in der Recherche rausgefunden, bezeichnen es auch als das deutsche Hollow Knight, weil es eben auch aus Deutschland kommt. Das scheint es nicht ganz zu sein, sondern eher, wie gesagt, so eine Mischung aus Celeste. Celeste war ja so ein Jump and Run Game, so ein Plattformer und eben Hollow Knight, so ein Metroidvania. Und das reizt mich deswegen. Es ist halt bisher leider nur für Steam rausgekommen, soll aber auch noch für Konsolen erscheinen. Dann würde ich das auch sehr gerne spielen. Es reizt mich zum einen, weil es eher kürzer ist. Es ist ja kein 60-Stunden-Game, wie ich mit Hollow Knight verbracht habe, sondern eher so ein 8- bis 10-Stunden-Spiel. Und was ich sehr interessant finde, und das finde ich eigentlich für mich persönlich fast noch wichtiger, als dass die Bild- und Tonfabrik jetzt sagt, sie möchte so historisch akkurat sein, ist, dass sie sich ja doch auch immer mehr und immer wieder auch sehr ernsten Themen zuwenden. Also bei Constance ist es so, dass die Protagonistin unter Depressionen und Angststörungen und wohl auch aus Traumata, aus der Vergangenheit leidet und das so ein bisschen innerhalb des Spieles aufarbeiten kann, darf, soll. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, deswegen kann ich jetzt nicht weiter spoilern, aber das ist wohl so ein bisschen der Take dieses Spieles und das wird wohl teilweise sehr explizit auch deutlich gemacht. Dann reizt es mich sehr, die Grafik und die Musik sehr an dem Spiel. Also das ist so ein Ding, was ich mir jetzt kaufen würde für die Weihnachtsfeiertage. Ich glaube, das ist ein richtig geiles Spiel für zwischen den Jahren so, weil es sehr entspannt ist auch wohl und auch nicht so schwer. Also sehr, sehr weit von Hollow Knight auch da entfernt, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Aber ich fand es damals bei Celeste schon sehr beeindruckend, wie ehrlich dieses Spiel auch über Depressionen spricht und finde, und da kommen wir vielleicht auch im Deep Talk nochmal zum Thema Dunkelheit und dunkle Zeiten in unserem Leben. Ich finde es eigentlich total genial. Ich denke da auch an Hellblade: Senua's Sacrifice zum Beispiel, das es ja auch sehr explizit thematisiert hat. Finde eigentlich, es darf gerne mehr solche Spiele geben, die mir als Spieler nochmal einen anderen Schwerpunkt, anderen Blickpunkt, andere Perspektive auf solche Phänomene, die ja doch sehr verbreitet sind, wie Depressionen oder Angststörungen, auch nochmal bieten. Von daher wäre das ein Game, das ich jetzt gerne spielen wollen würde.
Robin, wie geht's dir?
Ja, ich habe natürlich meine Augen schon auf Metroid Prime 4 Beyond geworfen. Die Tests und Talks, die ich mir durchgelesen und angehört habe, lassen mich tatsächlich so ein bisschen unsicher werden mit dieser Entscheidung. Also ich habe es mir noch nicht gekauft, ich habe es noch nicht weiter angespielt, außer die eine Demo quasi auf der Gamescom. Ah, das Feedback ist recht gemixt, sage ich jetzt mal. Also Metroid Prime 4, als ich selbst gespielt habe, da habe ich schon gemerkt, okay, das ist Metroid Prime, wie ich es kenne, auch wie ich es schätze. Aber ich habe mir schon erhofft, dass es auch den Schritt in die Moderne wagt. Und das ist so das, was ich aus den ganzen Kritiken und so mitnehme, dass da noch sehr, sehr viel, ich nenne es jetzt mal Altlast aus den Anfang 2000ern drin steckt, wo die anderen Spiele rausgekommen sind, beziehungsweise, ja, also bis 2008, glaube ich. Ich glaube, 2008 ist der letzte irgendwie so in dem Dreh rum rausgekommen. Ja, und ich fände es so schade, wenn ich so ein Spiel, auf das ich wirklich lange gewartet habe, dann, also und ich es mir hole und ich werde es mir wahrscheinlich holen und auch spielen, aber wenn das dann mich dann doch nicht so abholen kann, dass ich es vielleicht nicht zu Ende zocke, das fände ich sehr, sehr enttäuschend irgendwie. Und da habe ich gerade so ein bisschen Bammel vor, muss ich gestehen, weil mir da auch meine Zeit wieder ein bisschen zu schade für ist, sage ich ganz ehrlich. Es gibt so viele tolle Spiele, es gibt so viele auch wirklich Spiele, die von ganz kleinen Entwicklerteams gemacht werden und mit einer herausragenden Message und tollem Gameplay und so weiter und so weiter. Da ist so ein Metroid Prime, auf das man seit dem dritten Teil quasi gewartet hat. Wenn das dann gekauft wird und nur vielleicht, und ich befürchte, dass es so kommen könnte, dass es mich einfach dann doch nicht genug abholt. Das wäre so bitter irgendwie. Und daher frage ich mich halt schon, also die Tests werden ihre Berechtigung haben. Die Wertungen sind alle so im 80er-Bereich, also wirklich so knapp 80, nicht 85, nicht 89, sondern 80, also kurz vor der 7 vorne. So.
Ja.
Und das finde ich schon eigentlich traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also seien es bestimmte Designentscheidungen, wie lange Laufwege, die einfach, also aus meinem Gefühl heraus mich also an alte Rollenspiele oder so erinnern, so um die Spielzeit ein bisschen zu strecken oder so. Das hat man heute nicht mehr nötig, finde ich. Oder Schnellreisen nicht zu implementieren. Also irgendwie weiß ich nicht. Also ja, also ich habe mich auf Metroid Prime wirklich sehr, sehr gefreut. Und jetzt gerade stelle ich mir die Frage, gebe ich dem Ganzen überhaupt eine Chance? Und das ist schon ziemlich bitter, muss ich sagen. Eigentlich so. Klar, man muss sich selbst einen Eindruck machen und so, das will ich gar nicht bestreiten. Aber allein, dass ich so ins Zögern komme, sagt ja auch schon was aus irgendwie. Und ja,
Stimmt.
das ist ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber. Genau, genug von Metroid Prime. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, falls ich es mir kaufe. Ich denke mal, ihr werdet es auch irgendwie wahrscheinlich irgendwann holen und spielen. Weil das ist ja schon eine der großen Marken von Nintendo. Abseits von Mario. So. Und genau, wie gesagt, also dieses Spiel hat ja einfach eine lange Geschichte hinter sich. Deswegen.
Ja, die Sales waren auch nicht so super. Also wenn ich jetzt gerade mal, ich habe mal ganz kurz geguckt in der ersten Woche, das war hinter Metroid Dread wohl auch zurück. Also ich glaube, dass deine Haltung, die du da hast, viele Leute bisschen geteilt haben. Also mir hat die Gamescom-Demo sehr viel Spaß gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich bin sehr dankbar für das Voting, was ich machen durfte, für unseren Kanal, für das Streaming. Und ich bin sehr zufrieden mit Octopath Traveler Zero, weil ich habe die ersten beiden Teile sehr, sehr gerne gespielt. Den ersten Teil mehr als den zweiten. Und jetzt bei dem dritten, da verspreche ich mir sehr viel von die Geschichte hört sich für mich sehr gut an. Und auch der erste Stream hat schon sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich schon bei den Streaming-Erfahrungen ein bisschen übergeleitet und habe die News so ein bisschen beendet und mache einfach direkt weiter mit meinen Streaming-Erfahrungen. Ich habe nämlich Clair Obscur durchgespielt und wir werden gleich noch bei dem Deep Talk mehr darauf eingehen, auf das, ja, eines der erfolgreichsten Spiele dieses Jahres auf jeden Fall und überraschendstes Debüt, aber dazu mehr auch in unserer ja, am 26.12. erscheinenden Game of the Year Edition Folge. Ja, und ich habe Clair Obscur durchgespielt und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat mich so sehr nachdenklich gemacht auch. Und habe dann überlegt, was mache ich denn als nächstes Spiel, was vielleicht auch um diese Stimmung, die man vielleicht auch also finde ich immer so, in der dunklen Jahreszeit hat man auch mehr Zeit, auch sich mit tiefen Themen zu beschäftigen. Im Sommer fiel es auch ein bisschen leichter und so weiter. Wir hatten es eben schon angesprochen. Und dann habe ich mir überlegt, ah ja, ich hätte mega Bock auf Metroid und auf Octopath. Und durch das Voting unserer Community kam raus, am Ende ist es Octopath Traveler Zero geworden. Und der erste Einstieg war bis auf ein, zwei Internetprobleme, aber ab der ersten oder nach der ersten halben Stunde war das auch behoben. Und dann war es so, dass das Spiel mir sehr viel Spaß gemacht hat, die Story auch sehr, wie soll ich sagen, gleich gut reingeht mit krassen Twists und Turns. Und jetzt sind wir gut auf dem Weg, um unseren ersten von den drei Bösewichten, ja, wie sagt man so schön, das Handwerk zu legen. Und ich bin richtig gespannt drauf, was noch an, weil dafür ist die Serie ja bekannt, an Zwischengesprächen entstehen auf dem Weg zu, auf dem Weg von. Und da bin ich gespannt, was da für Themen aufkommen. Ruben, was sind deine Streaming-Erfahrungen? Erzähl doch mal, du bist ganz viel wieder am Spielen. Erzähl doch mal, was liegt oben auf bei dir?
Ja, genau. Ich darf wieder zwei Spiele spielen. Das eine ist jetzt schon, also glaube ich, kurz vorm Ende. Das werde ich morgen Abend zum Zeitpunkt der Aufnahme beenden. Das andere Spiel, da bin ich gerade erst am Anfang. Genau, Dispatch hatte ich ja schon beim letzten Mal erzählt, ist beendet. Von daher bin ich jetzt bei Indica am Start und das ist ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr tiefes Spiel auch. Das kann ich allen wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Eine kleine Triggerwarnung schon. Auch, aber dazu gleich mehr. Da geht es ja um Indica, die Nonne, die aus dem Kloster verbannt wird, weil sie vermeintlich Stimmen hört. Es ist noch nicht klar, meiner Meinung nach, ob diese Stimmen wirklich dämonischen Ursprungs sind oder ob die eingebildet sind, ob das ihre Psyche ist, die ihr einen Streich spielt. Und diese Stimmen verleiten sie halt sehr stark dazu, ihren Glauben, Glaubenspraxen zu hinterfragen. Also so sehr, sehr deutlich auch, beispielsweise hinterfragt sie die heilsame Wirkung einer Quelle, die es bei diesem Kloster gibt, ob die wirklich so heilsam ist. Und letztlich läuft es darauf hinaus, dass sie ausgestoßen wird aus dem Kloster, weil sie einfach unangenehm ist, weil sie Fragen stellt und diese Fragen einfach nicht sehr nett sind, in der Meinung der anderen Nonnen. Und dann wird sie ausgestoßen und trifft einen Gefangenen, Ilja heißt er. Und Ilja sagt, er hört Gottes Stimme. Er hat von Gott eine Vision bekommen. Er wurde von Gott sogar geheilt. Er hat einen kaputten Arm und dieser Arm wurde vermeintlich von Gott geheilt. Und diese beiden machen sich dann auf den Weg. Und allein da steckt schon so viel Tiefe drin, dass die hochgeistliche Nonne Gott nicht hört und vermeintlich dämonische Stimmen hört. Und der Gefangene, der Sträfling, meint Gott zu hören. Also allein schon in dieser Dialektik könnte man schon ein ganzes Buch drüber schreiben. Und wie das dann in dem Spiel so aufgebaut wird und sich, also Indica auch immer wieder Ilja hinterfragt und so ein bisschen neckt und Ilja aber an seinem Glauben so festhält und sagt, nein, ich habe Gott gehört und Gott sagt mir, das ist unglaublich spannend. Und dann haben wir beim letzten Stream über die Kraft des Gebetes gesprochen. Das war ein richtig toller Stream. Da waren Dame und Tim vor allen Dingen viel am Start. Da haben wir über unsere Gebetserfahrungen geredet, weil es in dem Spiel auch so ist, dass die Welt im wahrsten Sinne des Wortes verrückt wird. Also es tun sich so Risse auf in der Welt. Und Indica kann diese Risse durch das Gebet schließen. Und dann, genau, haben wir über die Kraft des Gebetes gesprochen und wie Gebet unsere verrückte Welt manchmal wieder gerade rückt. Sehr, sehr cool. Also danke da nochmal an Tim und Dame. Das war wirklich ein toller Stream. Genau. Und ein tolles Spiel. Und bei Baldur's Gate 3 bin ich erstmal im Charaktereditor hängen geblieben und bin jetzt ein Drachen-Druide. Da muss ich sagen, merke ich dann doch wieder, so dieses High-Fantasy-Game. Da muss ich reinfinden. Ich bin dann nicht so hooked wie bei Indica. Ich habe Bock drauf. Ich werde es auch weiterspielen. Und so Gott will auch bis zum Ende. Aber ich merke, das ist schon sperrig auch. Also ich bin bei Baldur's Gate 3 nicht sofort so drin wie bei anderen Spielen. Aber freue mich erstmal drauf. Also habe da auch große Lust, eigentlich gerne auch jetzt zwischen den Jahren, wenn es kalt und nass draußen ist, einfach so alleine für mich weiterzuspielen. Aber genau dadurch, dass ich das im Stream spiele, habe ich jetzt halt auch eben diese Winterschlafpause von uns, wo ich es nicht weiterspielen kann. Ich bin gespannt. Also ich merke schon, auch da, Baldur's Gate 3 nicht direkt mein Titel, mein Game of the Year vom Anfang an so, sondern muss ich mich reinarbeiten. Das ist halt extremst komplex. Genau, aber jetzt,
Riesig auch.
das wird es auch zu weit, wenn das noch auszuführen. Da merke ich auch, sind nicht so viele Themen direkt von Anfang an da. Da haben wir über den freien Willen gesprochen. Jetzt im letzten Stream, weil sich das auch von Indica her angeboten hat. Das war auch spannend. Da warst du ja, Maxi, mit am Start und auch Patrick dann
Genau.
noch. Da haben wir viel über den freien Willen so geredet. Auch spannendes Thema. Genau. Also ich habe auf jeden Fall Spiele, da könnte ich sehr viele Podcasts mitfüllen. Genau.
Robby, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin mittendrin noch in The Darkest Files. Erster Fall ist beendet, der zweite läuft. Ich hoffe, dass ich über den Winterschlaf, den wir einlegen, nicht alle Fakten und Hinweise vergesse, die für diesen Fall relevant sind, weil ich hatte das schon, als ich einmal eine Woche das fortlaufende Streamen sozusagen nicht gemacht habe, weil ich die Kooperation mit Daniela ja auch weiter fortführe, war es so schwer für mich, da wieder reinzukommen und dann jetzt über Weihnachten und Silvester und so erstmal eine Pause einzulegen. Also ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Inhaltlich ja, ist es so, dass in dem zweiten Fall jetzt ich sag mal, Zivilisten irgendwie eine Intrige gesponnen haben, um eine Frau eines Verbrechens zu beschuldigen, was sie nicht begangen hat. Und jetzt gilt es darum, die Hintergründe und Motive herauszufinden, auch inklusive, wie sich dann so Instanzen wie die Polizei, Anwaltschaft und Richter sich da auch dann haben einweben lassen. So. Und da steht noch alles in Frage irgendwie. Also das ist ein großes Mysterium. So irgendwie hat der Freund wohl was, also der Freund der Beschuldigten hat das wohl irgendwie eingefädelt, aber warum? Keine Ahnung. So, also das ist schon irgendwie schräg. Genau, also insofern großes Mysterium. Inhaltlich habe ich da jetzt ehrlich gesagt in dem letzten Stream jetzt noch nicht so viel rausholen können. Genau, und deswegen bin ich einfach gespannt, wie es jetzt hier weitergeht und welchen Schwerpunkt auch das Spiel jetzt legt, weil der erste Fall ja insbesondere eben auf diese krasse Ideologie hingewiesen hat, also alles für die Staatstreue sozusagen und Befehlen wird gehorcht und jeder ist Mittäter, der auch nur dabei gewesen ist und nicht seinen Widerspruch geäußert hat, so nach dem Motto. Und der Fall ist jetzt nochmal ganz anders irgendwie und bin gespannt, wie das sich da mit dem ganzen Storytelling eben verquickt. Genau, beteiligt haben sich tatsächlich leider nicht so viele. Es war ziemlich ruhig in den Streams. Der Patrick und auch der Tim waren immer wieder zeitweise dabei. Vielen Dank auch dafür. Aber ich sag mal, so ein bisschen mehr Austausch, das wäre auch irgendwie schön, sage ich auch mal so ganz ehrlich. Genau. Aber andererseits macht dieses Spiel auch einfach nachdenklich. Man hat viele Dialoge, die man auch einfach in Ruhe sich anhören muss, und damit man alle Fakten auch irgendwie mitbekommt. Und ja, daher ist es ein sehr intensives, aber ruhiges Spiel. Und das ist natürlich dann wenig Entertainment, sage ich jetzt mal. Genau. Ja, vielleicht ist das so die Kehrseite von so einem Spiel, was ein sehr, sehr ernstes Thema behandelt. Ja, genau. Wie ist es bei dir, Max? Also nee, Quatsch, Maxi, du hast ja schon.
Ja, alles gut. Genau, ich bin auch. Habe ja ein Spiel beendet, was ja gerade bei den Game Awards ganz viel abgeräumt hat. Dazu am 26. mehr, könnt ihr gerne reinhören. Es gibt ja auch Spiele, die wollen, dass wir gewinnen, finde ich. Ob es jetzt Fortnite ist oder andere Sachen, auch Metroid, dass wir die Bösen da besiegen. Und es gibt Spiele, die fragen, ob wir trotzdem weitergehen. Und ich finde, Clair Obscur Expedition 33 ist genau so ein Spiel. Und ich finde, für mich passt das perfekt in die Adventszeit auch ein. Weil, die Prämisse des Spiels ist vielleicht auch ganz viel Advent. Und ich finde, eine Welt, in der das Ende nicht plötzlich kommt, sondern angekündigt ist, das kennen wir auch aus der Bibel heraus. Und das Jahr für Jahr. Bei Clair Obscur ist das so. Und vielleicht fühlt sich auch genauso Advent an. Vielleicht nicht hell, nicht fertig, tastend, wartend. Irgendwie so ein kleines Licht in einer Welt, die trotzdem, wenn wir auf die Weltgeschichte gucken und ob nach Amerika oder sonst wo, doch ganz, ganz viel dunkel ist. Und deswegen haben wir uns jetzt für die heutige 18. Folge, Podcast-Folge, uns überlegt, das Thema Licht im Schatten, Advent feiern in einer dunklen Welt überlegt. Und ich möchte immer gerne von euch beiden wissen, und Ruben, du darfst gerne anfangen, gab es in deinem Leben mal einen Moment, in dem es vielleicht nur so ein ganz kleines Licht hattest und trotzdem weitergegangen bist? Gab es so einen Moment bei dir?
Ja, also die Frage ist ja, wie definiert man für sich Dunkelheit? Und für mich ist erstmal Dunkelheit, habe ich gemerkt, nichts, was es aus meinem Leben zu verbannen gilt. Also Dunkelheit ist für mich etwas, was für mich einfach zum Leben, zum Dasein dazugehört. Wenn ich zum Beispiel traurig bin, dann bin ich traurig. Dann möchte ich diese Traurigkeit zulassen. Oder wenn ich wütend bin auf etwas, auf einen Umstand, auf die Ungerechtigkeit der Welt, dann will ich wütend sein. Und so versuche ich erstmal, diese Dunkelheit, wenn ich sie in mir erlebe, also ich habe dann Dunkelheit eben als negative Gedanken, traurige Stimmung, als, wie gesagt, als eine Wut über eine Ungerechtigkeit so definiert, dann glaube ich erstmal, dann ist diese Dunkelheit etwas, was mir immer etwas auch sagen möchte. Also die Dunkelheit, die ich in mir spüre, die ich wahrnehme. Daher versuche ich, diese Dunkelheit erstmal sehr ernst zu nehmen und eben auch nicht sofort wegzudrücken, so. Und so war das eigentlich in meinem Leben häufig, dass wenn ich eine Dunkelheit gespürt habe, zum Beispiel, wenn ich, seitdem ich Papa bin, merke, dass viele Kinder auf der Welt einfach schlecht behandelt werden, weil sie vielleicht hungern müssen, weil sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt auch an Kindern einfach ein Thema ist, auch in Deutschland oder, dann lasse ich diese Traurigkeit, diese Dunkelheit eigentlich oftmals erstmal zu und versuche zu überlegen, was will sie mir sagen? Vielleicht bedeutet das, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ehrenamtlich aktiv werden sollte. Vielleicht heißt das nochmal mehr, dass ich auf meine Kinder auf eine besondere Art und Weise achten möchte. Oder vielleicht zeigt diese Dunkelheit mir auch, ich bin einfach gerade überfordert, ich bin gerade müde, kann gerade einfach nicht mehr, ich kann diese Dunkelheit, ich sollte der vielleicht einfach mal Raum geben gerade und gucken, was will sie mir sagen, so. Und so, ja, kenne ich das auf jeden Fall. Also, genau, es ist ja auch vermessen zu denken, jedem Menschen würde es immer gut gehen. Und es gab auf jeden Fall auch Phasen in meinem Leben, da war das mal stärker da und da gibt es Phasen, da ist es weniger stark da. Aber in dieser Art und Weise Dunkelheit verstanden zu haben, bedeutet für mich auf jeden Fall auch, Dunkelheit ist eigentlich immer da. Immer. Mal stärker,
Davon.
mal weniger stark so, aber erstmal ist sie immer da. Und ich will sie nicht wegdrücken, sondern für mich bedeutet das auch, erwachsen sein, für mich bedeutet das auch ein Mensch sein, auch diese Spannung auch wahrzunehmen. Es ist immer Dunkelheit da. Genau.
Robin, wie geht's dir damit, wenn du jetzt das hörst, was Ruben gesagt hat, dass Dunkelheit auch da ist, dass es nicht weggedrückt werden soll? Gibt's bei dir dann auch sowas, was die Menschen in Clair Obscur Expedition 33 auch erleben, so einen wiederholenden Zyklus auch von Dunkelheiten? Kennst du sowas auch?
Ich würde eben da auf jeden Fall beipflichten. Also es gibt, glaube ich, immer irgendwo so ein, je nachdem, wie man Dunkelheit eben definiert, gibt es Dinge, die einen beschäftigen, also die nicht so laufen, wie sie laufen könnten, die nicht gerecht sind, nicht friedlich, nicht so, wie man sich eigentlich das Leben vielleicht auch vorgestellt hat. So. Und das sagt natürlich, je nachdem, wie man auf solche Geschehnisse reagiert, sagt das etwas über einen selbst aus. Und ich finde diesen sehr kreativen, produktiven Ansatz, den Ruben da verfolgt, das sind jetzt zwar nicht die passenden Worte dafür, aber diesen pragmatischen Ansatz vielleicht so, wie will ich jetzt damit umgehen, wenn ich das wahrnehme? So diesen Reflexionsvorgang, den finde ich sehr, sehr sinnvoll. So, und gleichzeitig ist das natürlich, je nachdem, in welcher Situation man sich auch gerade im Leben befindet, ist das manchmal, glaube ich, ganz schön schwierig, sich da mal so rauszulösen und zu überlegen, okay, wie kann ich diese Dunkelheit jetzt durchbrechen? Ich bin tatsächlich witzigerweise anders an diese Frage rangegangen, nämlich ich habe mich gefragt,
Gerne.
was ist denn das Licht?
Oh, gut, ja,
Also
sehr gut.
wie
Geh
kann man
drauf
das
ein.
Licht denn, wie kann man das Licht denn verstehen? Und ich hatte so den Gedanken aus meiner eigenen Biografie raus, dass es das Licht auch zum Beispiel so etwas wie Lebensmut sein kann. Und ich habe mich da ganz, ganz weit zurück in meine Teenagerzeit zurückerinnert, dass meine Schulzeit zwischen der 5. und 8. Klasse sehr heftig war, wo es bei mir schulisch echt schlecht gelaufen ist, auch wenn ich da ganz viele tolle Menschen kennengelernt habe, unter anderem Ruben, in
Sehr
dieser
gut.
Zeit. Ja, aber schulisch lief es halt überhaupt nicht. Und ich habe mich angestrengt und das lief nicht. Und Hoffnungslosigkeit, und man muss damit irgendwie als Teenager klarkommen und ne, neben den ganzen anderen identitären Fragen, die da auch noch irgendwie so laufen. So, und dann bin ich irgendwann in der 8. Klasse tatsächlich auch nervlich zusammengebrochen, nachdem ich
Oh.
eine 6 in Mathe nach Hause gebracht habe und habe dann zum nächsten Halbjahr, also mitten im Schuljahr, auch die Schule gewechselt. So, da und danach gab es wieder Hoffnungsschimmer. Also, ne, ich hatte natürlich nicht unbedingt die Wahl, jetzt zu sagen, ich höre mit der Schule komplett auf. Gut, geht auch irgendwie, aber das stand für mich dann zum Glück nie irgendwie in Frage. Aber ich habe während eines sozialen Praktikums, während meines sozialen Arbeitsstudiums auch Menschen kennengelernt, die diesen Lebensmut wirklich zumindest zeitweise verloren haben und dann aufgrund biografischer Erfahrungen zu Drogen, Alkohol und so weiter gegriffen haben. Und so komisch sich das anhört, als ich diese Geschichten von denen gehört habe, dachte ich so, ja, ich kann es verstehen. Ich will das nicht gutheißen, was die gemacht haben, dann, also wie die mit dieser Krise umgegangen sind, aber ich konnte es nachvollziehen,
Ja.
dass dann Alkohol oder was auch immer da auch eine Erleichterung verschafft hat. Und da ist mir auch klar geworden, wie nah man manchmal an so einem Abgrund steht, wenn man solche Dunkelheit spürt, und wie leicht es ist, in so eine Abwärtsspirale zu geraten. Was man an ganz, ganz vielen menschlichen Schicksalen halt auch leider beobachten kann, dass das passieren kann. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für die Bewahrung, die ich auch in diesen Dunkelheitsphasen erlebt habe, dass mir es quasi nie in den Sinn gekommen ist. Und da bin ich auch meinen Eltern sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mir immer gesagt haben, hier, wenn das ist, kannst du zu uns kommen. Dass ich nicht meine Flucht irgendwie im Alkohol gesucht habe oder in anderen Drogen oder so. Sondern dass ich immer Menschen an meiner Seite hatte, mit denen ich dann nach Lösungen eben auch suchen konnte. Und das war, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, ganz im Ernst. Das hat mir auch dieses Praktikum sehr gezeigt, dass ich sehr dankbar für mein Leben sein darf. Und das ist natürlich ebenfalls ein Licht, was so auch in meinem Leben existiert.
Naja, und wenn wir gucken, auch wann sowas ja auch geholfen hat. Ne? Ich meine, du hast gerade diese Umbrüche im Leben erzählt. In der Theologie spricht man ja auch von Kasus. Ne? Gerade wenn Ruben erzählt von seinem Papa werden, wo dann auch andere Fragen dann im Raum sind nach dem, wie möchte ich, dass die Welt ist, obwohl ich weiß, dass es in der Welt viel Dunkelheit gibt. Manche Sachen sind dort auch nicht zu besiegen, dass Menschen ja absurde Vorlieben haben, Stichwort sexualisierte Gewalt oder wie du sagst, halt auch, dass manche Menschen leider dann kein Praktikum machen oder und dann diesen Lösungsansatz vielleicht in sich entwickeln. Das erleben wir ja auch, das habt ihr beide beschrieben, jeden Tag. Und ich fand das so krass in dem Spiel, Clair Obscur, dass es da gar kein so ein großes triumphales Heldentum gibt, sondern irgendwie so eine zerbrechliche Hoffnung. Angesichts von einer riesigen Bedrohung, dass man nicht alt werden kann, dass es wenige Hoffnungspunkte gibt, vielleicht kurze Ruheorte, wo man mal zur Ruhe kommen kann, aber ja, diese Hoffnung nicht so ein großes Versprechen auf Erfolg ist, sondern vielleicht so nach Sinn und dass es auch Licht gibt, das nicht alles hell macht. Und wir nehmen diesen Podcast ja in der Adventszeit auf und wissen alle, dass wir in einer Welt leben, wo es natürlich dunkle Welten gibt. Aber vielleicht gibt es auch außerhalb von Clair Obscur auch Gaming-Erfahrungen, wo ihr sagt, da habe ich irgendwie, ja, da habe ich solche Momente erlebt, wo ich sagen würde, das war ganz schön deep und auch vielleicht dunkel. Und da hat mir dann vielleicht so ein kleiner Twist oder Turn geholfen. Und ja, dass nicht vielleicht doch alles verloren ist. Vielleicht gibt es so einen Moment. Habt ihr da vielleicht ein Beispiel für? Ruben, du oder Robin? Ich weiß nicht, wer zuerst mag. Ich guck mal kurz, wer zuerst aufsagt. Ruben, fang du da vielleicht mal an.
Ja, also ich hatte das ja schon in diesem Podcast auch erwähnt, dass es Hellblade zum Beispiel so ein Spiel war. Also da habe ich mich dir gefragt, was sind eigentlich dunkle Spiele? Und für mich sind eben dunkle Spiele gar nicht jetzt, ich dachte dann auch, ob Doom für manche vielleicht auch ein dunkles Spiel ist, also wahrscheinlich schon, aber für mich hat das jetzt erstmal nichts mit christlich oder nicht christlich zu tun oder sowas, sondern wirklich viel mit, ja, die dunklen Seiten des Lebens, beleuchtende Spiele. Und mit dunkle Seiten des Lebens meine ich eben Situationen, Lebensabschnitte, die ja schwierig sind vielleicht oder herausfordernd oder ja Krankheiten, die das Leben ich sage ganz bewusst, das Leben an sich vielleicht gefährden.
Ja.
Und da war zum Beispiel Hellblade schon eines der eindrücklichsten Spiele, weil es ja in diesem Spiel eben um Senua geht, die ja Angststörungen hat, Stimmen hört, weil sie eben auch traumatische Erlebnisse hatte. Und es war dann zwar auch das Spielen des Spiels, vor allem mit Kopfhörern, wenn man diese Stimmen dann die ganze Zeit auch hört, die sagen hier, tu das, tu dieses, oh mein Gott, meint er das wirklich ernst? Bist du wirklich gut genug? Und so, das ist ja auch ein sehr, sehr eindrückliches Spiel. Aber es war eben noch zusätzlich darüber hinaus die Beschäftigung auch mit dem Spiel und vor allen Dingen auch mit dem Entwicklungsprozess dieses Spieles so. Und das merke ich dann immer mehr auch, je älter ich vielleicht auch werde, je anspruchsvoller vielleicht ich auch werde als Gamer, dass ich das immer wieder auch mag, solche Spiele zu spielen und auch den gesamten Prozess des Spielens, des Spieles, der Entwicklung zu verstehen. Wenn dann vielleicht auch, es gibt gerade bei Hellblade auch spannende Interviews auch mit Betroffenen, die sagen, ja, genauso fühlt sich das an bei mir. Genauso ist diese Erkrankung in mir, lebt in mir, wütet in mir. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und daher finde ich solche Spiele, die ja letztlich dann mir helfen, meinen Horizont zu erweitern auch, die mir helfen, andere Menschen besser zu verstehen in ihrer jeweiligen Situation. Ich hatte jetzt das Glück, erstmal noch keine depressive Phase in meinem Leben zu haben oder mit Depressionen zu kämpfen. Und gleichzeitig ist mir natürlich klar, dass viele Menschen das genauso tun, dass es für sie zum Daily Business leider dazu gehört, damit zu leben. Auch in meiner eigenen Familie kenne ich das. Und dann so ein Spiel zu spielen, was ein dunkles Spiel ist, in Anführungsstrichen ein dunkles Spiel, um meinen eigenen Horizont zu erweitern, finde ich enormst positiv. Und da hatte ich ja auch bei Konstanz gesagt, finde ich, darf es gerne mehr Spiele geben, so die in diese Richtung so gehen. Einfach weil ich weiß, meine Sicht auf die Welt ist begrenzt. Genau, von daher ja, habe ich einige dunkle Spiele gespielt, wenn ich das diese Definition da drauf lege, und es darf sehr, sehr gerne mehr noch werden.
Robin, du gerne.
Ja, also wenn ich über dunkle Spiele nachdenke, da fällt mir so ein Spiel wie Inscription ein, was für mich eines der finstersten Spiele irgendwie war, weil es mir die ganze Zeit so ein mulmiges Gefühl so verursacht hat. Wobei dieses Spiel halt definitiv keinen so starken Realitätsbezug hat wie Hellblade. Genau, ein anderes Spiel, was mir ebenfalls einfällt, ist so insbesondere das erste, wenn man die anderen Teile noch nicht gespielt hat, das erste Bioshock. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass mir diese Entscheidung sehr, sehr schwer gefallen ist, die Little Scissors jetzt leben zu lassen oder nicht. So, was für mich ein sehr großes, also ja, Dilemmata darstellte, dass ich das Spiel auch erstmal beiseite legen musste, bis ich es irgendwann dann gespielt habe und mich ganz, also wirklich ganz explizit dafür entschieden habe, sie immer leben zu lassen. So. Ja, aber mir fällt ehrlich gesagt so die Übertragung ins Leben dieser dunklen Spiele schwer. Ja, also ich kann da eigentlich mich eher Ruben anschließen, Spiele, die mir mehr über meine Mitmenschen verraten, mehr über die Gesellschaft, in der wir leben, verraten. Also auch sowas wie jetzt eben The Darkest Files. Auch The Darkest Files ist eigentlich ein sehr, sehr finsteres Spiel,
Ja, das stimmt, habe ich auch gedacht.
wenn man das, ja, ne, also so, weil es die Abgründe des Menschseins auch irgendwie darstellt. Und das Krasse an The Darkest Files ist halt, dass es diese Fälle, die da behandelt werden, tatsächlich, dass die tatsächlich historisch passiert sind. Also, das ist nicht Fiktion. Die sind zwar ein bisschen abgewandelt, aber im Grundsätzlichen stimmt das alles, was man da erlebt. Und das ist schon, ja, also da, solche Spiele gehen mir auch dann tendenziell näher, weil sie in mir Emotionen auch auslösen, die natürlich auch wieder etwas über mich verraten und die Werte, die ich habe, und mich auch dahin bringen, darüber nachzudenken, ja, was, also wie möchte ich denn anders leben? So, aber je nachdem, wie die Spiele halt sind, wie nah, wie weit weg die an der Realität sind, desto schwieriger finde ich es. Also Inscription ist so weit weg von meiner Realität, dass ich da diesen Schluss jetzt nicht gezogen habe, so was das jetzt mit mir macht, sondern einfach nur, da ging es irgendwie um das Erlebnis, aber nicht um den Bezug auf das eigene Leben. So. Ja.
Ja, und ich meine, Es ist ja auch so, dass wir wissen, in der Bibel steht das ja auch im Johannesevangelium, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das heißt, die Bibel weiß auch schon davon und es ist ja unsere Realität auch, dass wir uns dafür gar nicht die Augen verschließen können, dass es Finsternis gibt. Und trotzdem gibt es ja auch so Hoffnungsmomente und die uns irgendwie ja auch Hoffnung machen in diesen Advent hinein. Trotz, wenn ich die Nachrichten gucke, trotz aller negativen Sachen kommt Weihnachten und am 24. feiern wir die Geburt von Jesus Christus und machen ihn groß dadurch. Aber habt ihr denn, wenn du jetzt noch mal kurz nachdenkst, Robin, gibt es denn für dich so vielleicht auch kleine Rituale, vielleicht auch Hoffnungspunkte, wo du sagst, daran denke ich, daran halte ich fest. Das hilft mir auch, ja, diese Hoffnung auch nicht zu verlieren, dieses Adventslicht vielleicht auch zu entzünden in diesen dunklen Zeiten.
Also, ich habe da sehr im Kontext der Vorbereitung zu dieser Folge darüber nachgedacht, was mir eigentlich die Adventszeit bedeutet. Und ich merke, also entschuldigt bitte, die Adventszeit bedeutet mir nichts. Also, das klingt jetzt richtig hart, aber etwas, was sich nur auf so, ich sag mal, 4 Wochen im Jahr bezieht, das ist für mich nicht tragfähig. Wenn, dann brauche ich Hoffnungsmomente, die mich durch mein Leben tragen. So, es ist schön, dass sich in der Adventszeit die Leute hoffentlich auf die Ankunft von Jesus vorbereiten. Aber Jesus ist ja da. Es ist nur ein Erinnerungspunkt sozusagen, ein Herausstellen dessen, was schon seit 2000 Jahren Wirklichkeit ist. So, und wir Menschen brauchen diese Rituale, aber mich tragen diese 4 Wochen jetzt nicht irgendwie durch ein ganzes Jahr oder so, sondern das hat sich bei mir hoffentlich schon so weit in mein Denken, mein Handeln, meine Werte, meine Überzeugungen übertragen, dass ich das jetzt nicht explizit auf adventliche Rituale einschränken kann, sozusagen. Also tatsächlich fehlt mir da tatsächlich auch gerade etwas. Also so generell ein ritualisierter Glauben. Manche würden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh nee, Glaube muss lebendig sein und Rituale sind der Tod von Lebendigkeit, keine Ahnung. So, aber Rituale können auch extremst helfen, Dinge im Leben präsent zu halten. Und mir fehlt das gerade, denn ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, dass meine Gedanken gerade mehr so schon auf das kommende Jahr gerichtet sind, was da so kommt. Ich habe sehr ambitionierte Pläne, was meine Arbeit, also meinen Hauptberuf angeht. Meine Frau und ich überlegen, eventuell eine Immobilie anzuschaffen. Gleichzeitig muss ich mein Masterstudium beenden. Faith and Pixels soll vorangehen. Also da merkt ihr schon, wow, okay, das wird herausfordernd, das kommende Jahr. So, und da würde ich mir solche Rituale, die fest in meinen Alltag etabliert sind, eigentlich sogar wünschen, aber ich habe sie gerade nicht. Und daher bin ich jetzt tatsächlich recht gespannt darauf, was ihr so erzählt, welche Rituale ihr vielleicht habt, welche Rituale euch helfen, auch nah an Gott zu bleiben, beziehungsweise in der Adventszeit vielleicht dann insbesondere da nochmal so einen Fokus drauf zu legen, weil ich spüre da schon eine Sehnsucht. Aber in meinem Leben spielt das aktuell eigentlich keine richtige Rolle. So Glaubensrituale, Adventsrituale, Lichtrituale, so die mir da nochmal Energie geben, muss ich sagen.
Ich glaube, du sprichst da vielen Menschen aus dem Herzen heraus, ne? Diese Fokussierung auf Geschenke und auf schon das große Fest. Aber ich glaube, dieses Moment des Wartens ist natürlich ein ganz spannender, und der Illusion und Realität sich dem zu stellen. Ruben, hast du Rituale für uns?
Ja, also ich habe mich in der Vorbereitung eher an den Checkpoints
Ja, gerne.
festgehalten und bekomme dann vielleicht krieg dann vielleicht den Schlenker noch zu den Ritualen hin. Also mein wichtigster Checkpoint im Leben ist meine Familie und ist mein Zuhause. Also das ist wirklich der Ort. Du hast es hier geschrieben, Checkpoints des Lebens, Orte oder Momente, an denen du kurz wieder zu Kräften kommst.
Genau.
Das ist sowohl quasi metaphorisch als auch ganz real der Ort, wo das am meisten für mich passiert, also mein Zuhause. War immer schon so auch, tatsächlich als Jugendlicher war mir mein Zuhause immer sehr, sehr wichtig, irgendwie meine Höhle, so ein bisschen, der Ort, an dem ich die Jogginghose ziehen kann oder auch nicht. Zwinker, zwinker Richtung Robin. Genau,
Oje.
und aber die Geschichte erzählen wir wann anders mal irgendwo. Genau, also für mich ist das ein Ort, an dem Stille und Gebet möglich sind, aber auch eben laut sein, Leben und Chaos mit Familie so. Und für mich ist Familie das Konzept der Zukunft. Das sage ich gerne immer wieder. Und ich glaube, das ist auch, jetzt komme ich mal kurz ins Predigen, das ist für mich auch eigentlich Punkt Nummer eins, den wir als Kirche schützen und stärken sollten, nämlich Familie. Weil der erste und wichtigste Punkt eines Menschen, um Hoffnung zu haben, also eines Jungen, eines kleinen Menschen, eines Babys, um Licht zu erfahren, um Rituale zu erfahren, um Hoffnung zu erfahren, ist das Zuhause, ist die Familie, ist der Ort, in dem du reingeboren wirst und in den ersten Jahren am allerwichtigsten. Es ist der Ort, an dem ich weiß gerade und an dem andere Menschen hoffentlich wissen, ich bin geliebt. Ich bin genug, ich bin genau richtig. Und daher ist für mich meine Familie, die mir das immer wieder auch spiegelt. Hier bist du richtig, aber du darfst dich auch anpassen. Das ist ja auch immer Familie. Ich liebe und angenommen sein bedeutet ja eben auch nicht, dass man sich nicht verändern soll. Und ich finde es auch eine große Irritation, merke ich immer wieder, wenn ich bei Christinnen und Christen das Gefühl habe, ja, die Liebe Gottes nimmt dich so an. Ja, natürlich nimmt sie dich an. Halleluja. Und gleichzeitig bedeutet natürlich auch, dass wir uns in dieser Liebe auch verändern dürfen. Und Familie ist eben auch genau das. Es ist der Ort, an dem ich angenommen bin, so wie ich bin, und gleichzeitig muss es auch bedeuten, dass ich Kompromisse eingehe. Und das bedeutet eben nicht, dass ich einfach alles so mache, wie ich will. Genau, und ich glaube, wenn Familie gestärkt wird, dann entsteht Raum für Hoffnung, dann entsteht ein Raum für Licht. Und zwar für ein Licht, das über die 4 Wochen, Robin, finde ich sehr schön, was du auch gesagt hast, über diese 4 Wochen auch hinausgeht. Und daher ist das für mich immer, wird es hoffentlich auch immer sein, Ort Nummer eins, für meine Hoffnung, für meinen Checkpoint, für mein Licht, an dem mein Licht auftanken kann, wo ich mal still sein kann, wo es mal laut ist, wo es mal chaotisch ist und so weiter und so fort. Erst heute Morgen, ich stehe immer früh auf, um noch Zeit für mich zu haben. Heute Morgen ist mein Sohn, ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder wenn Väter und Mütter zuhören, weil wir schlafen alle in einem Bett, wir haben so ein großes Familienbett und die Kinder merken das immer so krass, wenn ich aus dem Bett rausgehe. Und heute war es wieder so, ich stehe früh auf, mache meinen Kaffee und dann setze ich mich gerade aufs Sofa und dann kommt in dem Moment, wo ich aufs Sofa sitze, das Feuer ist angemacht im Ofen, der Kaffee ist fertig, einmal durchgelüftet, alles ist erledigt, jetzt habe ich Zeit für mich. Ich setze mich auf mein Sofa und dann kommt mein Sohn runter und ist wach geworden, weil ich nicht mehr da bin. Und dann eine halbe Stunde mit ihm zu haben zum Beispiel und ein Buch zu gucken und zu quatschen und einfach mit ihm zu sein, das gibt mir so viel Kraft und so viel Energie und Hoffnung. Also von daher, lasst uns Familien stärken, lasst uns Menschen zu, ja, guten Eltern machen, was auch immer das heißt. Aber ich habe da große Sehnsucht nach. Genau.
Dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich glaube, dass
Schön.
Rituale, wenn man die nicht im Kindertagen lernt, dass mega, mega schwer ist, die dann nachher aufzubauen. Und ich glaube, dass wir natürlich erstmal alle eine große Familie auch sind. Und ich glaube, dazu gehört gesamtgesellschaftlich auch, dass wir Zeiten der Ruhe brauchen. Und ich finde diese Silvester- oder ja, nachweihnachtliche Silvester Anfang des Jahres Ruhe finde ich immer auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Also mir geht es dann immer so, dass ich überlege, was habe ich gemacht, was ist passiert, was will ich verändern, was möchte ich da sein lassen, was möchte ich mitnehmen. Das überlege ich mir auch schon im Advent. Und das ist für mich auf jeden Fall einer der großen Lichtmomente in Zeiten, ja, wo wir viele Fackelträgerinnen und Fackelträger brauchen, die ja auch von ihren Scheitern, von ihren Hoffnungen, von ihren Kämpfen auch erzählen und ehrlich sind. Und ja, ich glaube, das ist genau das, was auch das Spiel Claire Obscure auch für mich ausdrückt, dass wir gar nicht unbedingt dass unser eigenes Licht immer größer machen müssen, sondern auch vielleicht realistisch betrachten dürfen. Und das ist vielleicht auch so eine Hoffnung, die da drin steckt, dass in diesen kleinen Sachen, auch wenn es so klein erstmal scheint für uns, ganz viel schon ja angelegt ist von dem, was wir vielleicht heute immer noch Erlösung nennen und vielleicht auch Reich Gottes. Ja, finde ich total spannend von euch zu hören. Und ja, ich glaube halt auch, dass diese kleinen Sachen dieses eigene Licht weitertragen, weitergeben und dass da ganz, ganz viel dahinter steckt. Auch für unser eigenes Leben, für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, für die Menschen, denen wir ja auch anvertraut sind, die uns anvertraut sind. Du hast eben Familie angesprochen, Ruben auch. Und ich glaube, dass da, ja, würde ich jetzt sagen, ganz viel drinsteckt von dem, was in Clair Obscur auf jeden Fall ja angegeben ist. Im Matthäus-Evangelium heißt es, ihr seid das Licht der Welt und ihr sollt euer Licht nicht unterm Scheffel stellen. Was ist denn für, also vielleicht könnt ihr das nochmal sagen, so auch unseren Hörerinnen und Hörern. Was bedeutet das denn für dich, Ruben, Lichtträger zu sein?
Für mich ist das wichtigste Licht das Licht, was im Alltag Bestand hat. Was bringt es, wenn wir im Gottesdienst irgendwie erfüllt sind, geistlich berührt, vielleicht sogar euphorisch, und der erste Mensch, den wir draußen auf der Straße treffen, wird schon wieder lieblos von uns behandelt? Was bringt das Licht dann? Also dann entwertet das für mich komplett Jesu Geburt und das, was wir an Weihnachten feiern. Für mich bedeutet Licht weiterzugeben nicht besonders fromm oder besonders sichtbar zu sein und jede Bibelstelle auswendig zu können. Es ist für mich nicht das große Feuer. Jesus ist nicht als Kriegsherr gekommen. Er ist nicht als das strahlendste, krasseste, größte Licht gekommen, sondern er ist eben klein und unscheinbar gekommen. Er ist als Kind, ne, als das Verletzlichste, was wir uns als Menschen vorstellen können, in Windeln gewickelt, ist er erschienen. Er ist nicht das große Feuer, nicht das religiöse Event und nicht nur das Gefühl, schaut mal, wie geistlich, wie krass ich bin, sondern für mich ist es eben genau diese kleine Flamme, das unscheinbare Licht, das im Alltag den Unterschied macht. Das kann ein Händedruck sein, das kann eine Umarmung sein, das kann ein Gebet sein, das kann ein freundliches Wort sein. Und genauso, wie gesagt, kommt Jesus für mich eben in die Welt. Und von daher, ich weiß nicht, ich glaube, den großen Change, den Gott sich wünscht für die Welt, ist nicht, dass wir permanent Gottesdienst feiern, dass wir die ganze Zeit Lobpreismusik hören und dass irgendwie die ganze Zeit irgendwie alles Kirche ist, sondern ich glaube, Reich Gottes wäre schon längst da, wenn wir diese kleine Flamme, dieses kleine unscheinbare Licht, diese eine Kerze, die in der Dunkelheit ist und die Dunkelheit eben nicht vertreibt und auch nicht von der Dunkelheit verschlungen wird, sondern die kleine Kerze, die in der Dunkelheit ist, wenn wir die klein, wie sie ist und unscheinbar ist, jeden Tag, jeden Moment, jede Sekunde mehr versuchen zu überlegen, wo darf die jetzt reinscheinen? Und dann ist es halt, dann ist es vielleicht nur die SMS, die ich meinem Freund mal schicke. Dann ist es vielleicht das eine Schulterklopfen und Danke meiner Frau sagen. Meine Frau kümmert sich gerade zum Beispiel so fantastisch um den Adventskalender der Kinder. Einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du das jeden Tag machst und die Kinder sich jeden Tag über diesen Adventskalender freuen. Ich wünsche mir so sehr, dass, also das ist mein großes Herzensanliegen, neben, dass wir Familie stärken, dass das Licht eben, dass das das Licht ist, was wir Weihnachten mitnehmen. Und nicht, ja, nicht, dass wir also auch gerne mehr Bibel lesen, auf jeden Fall, auch gerne mehr beten, auf jeden Fall, auch gerne mehr in den Gottesdienst gehen, auf jeden Fall. Aber was bringt all das, wenn wir nicht zu unseren Mitmenschen nett sind? Genau.
Robin.
Ja, ich bin gedanklich tatsächlich noch ein bisschen woanders. Und zwar, also wenn du, Ruben, sagst, Familie stärken, kann ich verstehen, man kann es aufgrund deiner Lebenssituation sehr nachvollziehen. Ich habe mich dadurch aber tatsächlich ein bisschen getriggert gefühlt, weil ich erstens keine Familie habe. Also ich habe eine Ehefrau, ja. Wir haben uns aber freiwillig zum Beispiel dafür entschieden, erstmal keine Kinder zu bekommen. Und vielen Menschen ist es entweder rein biologisch nicht möglich oder haben keine Partnerin, keinen Partner gefunden, wo, also, und ich gehöre selbst zu diesen Personen, die bis sie 32 Jahre alt waren, noch nie eine Partnerin hatten und das mich sehr, sehr gequält hat. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle kurz noch für eine Erweiterung des Familienbegriffs aussprechen, weil wir ja auch das letzte Mal im Podcast darüber gesprochen haben, ein Safe Space sein zu wollen und auch für diejenigen, die jetzt nicht dem heterozis normativen Familienbild irgendwie und Männerbild entsprechen. Hast du nicht gesagt, möchte ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Aber ich möchte all diejenigen, die nicht in dieses klassische Familienbild gerade reinpassen, gerne zusprechen. Auch ihr habt eine Familie, auch wenn sie vielleicht nicht durch Blut oder durch Genetik oder wie auch immer ja existiert, sondern es können Freunde sein, es können ganz, ganz tolle Menschen sein, die euch ganz, ganz viel geben. Es können, wenn andere Menschen aus eurer Familie irgendwie Kinder haben, dann könnt ihr für die eine wichtige Bezugsperson sein und so weiter und so weiter. Es muss nicht diese klassische Bilderbuchfamilie, sage ich jetzt mal, sein. Auch wenn ich weiß, dass du das jetzt in deinem Leben gemeint hast, so, weil du dieses Leben lebst, Ruben. Genau, aber das würde ich gerne kurz an dieser Stelle noch erweitern, weil es ganz, ganz vielen Menschen manchmal gar nicht möglich ist, dieses Leben zu leben. Genau, und ja, was bedeutet es für mich persönlich, Lichtträger zu sein? Ich glaube, vielleicht genau das, was ich gerade getan habe, mich versuchen, in die anderen Menschen hineinzudenken und ihre Position einzunehmen und nicht das, was ich für mich als selbstverständlich vielleicht inzwischen erachte, als tatsächlich selbstverständlich für alle wahrzunehmen,
Ja.
sondern wirklich Jesus ist für alle Menschen gekommen und das bedeutet, dass es gerade diejenigen sind, die am Rande der Gesellschaft stehen, die sich nicht dem Mainstream anschließen wollen oder können, deren Lebensumstände gar nicht da, also ja, gar nicht da reinpassen irgendwie. So für die will ich irgendwie gefühlt da sein, auch wenn ich selbst, glaube ich, sehr wenig Kontakt zu solchen Menschen habe. Aber dann ist das jetzt gerade mein Time to shine, sage ich jetzt mal, euch zu sagen, ey, ihr seid geliebte Kinder Gottes. Und auch wenn ihr vielleicht nicht in so manches Bild reinpasst, was irgendwie von der großen Gesellschaft als das Normale gezeichnet wird oder so, dann seid ihr trotzdem unglaublich wertvoll und ihr gehört dazu und habt hoffentlich ganz, ganz viele Personen in eurem Umkreis, die euch als Familie betrachten, dass ihr dazu gehört, dass ihr einfach ja auch euer Licht selbst nicht unter den Scheffel stellt, sondern ermutigt seid, auch auf euch hinzuweisen und zu sagen, hey, mich gibt es auch und es ist gut, dass ich so bin, wie ich bin, weil ihr seid geliebte Geschöpfe Gottes so. Und genau, diese Menschen mitzudenken in dem, was ich tue, das ist, glaube ich, so mein Weg auch zum Beispiel in meiner Position als Gemeindepädagoge immer wieder darauf hinzuweisen, ja, aber wo sind denn die Leute, die nicht regelmäßig in den Gottesdienst kommen? Wie können wir die denn erreichen? Wie können wir da den Blick über den Tellerrand wagen? Wie schaffen wir es auch, die ganzen Leute in ihren Nischen vielleicht mehr in unsere Wahrnehmung reinzukriegen? So, und zu ihnen das Licht des Evangeliums, um es mal in einer sehr frommen
Ja,
Sprache zu
ne.
sprechen, ja, hinzubringen. Genau. Das wäre so mein Take.
Ja, danke euch beiden für dieses sehr erhellende Gespräch. Ich finde, es gibt ein Licht in der Finsternis. Das habe ich durch eure beiden Beiträge und durch das Gespräch irgendwie gemerkt, irgendwie auch in mir. Es gibt Hoffnung. Es gibt die Welt, ja. Ich will nicht, gar nicht diesen Dualismus aufmachen, sondern wir leben in der Welt. Und ich glaube, wir brauchen, es braucht nicht immer das, ich möchte das mal aufnehmen von Ruben auch, aber von dir auch, Robin. Es muss nicht mehr das Grelle, der Scheinwerferlicht sein. Das kann auch mal ein kleines Licht sein. Vielleicht eine kleine Kerze in unserer Hand, die durch unsere Hoffnung ausgedrückt wird. Und ob es jetzt in Familien ist, ob es Jesus ist, der zu den Hirten kommt. Die Engel, die sagen, fürchtet euch nicht. Die wissen, ich glaube, Gott weiß schon, dass es in unserer Welt auch Angst gibt, dass es in unserer Welt Hoffnungslosigkeit gibt. Und ich höre da immer wieder so ein Trotzdem raus. Ich glaube, Gott kommt nicht in die Welt, um diese Dunkelheit zu überspringen, sondern um sie mit uns zu betreten. Das glaube ich ganz stark. Und das ist, glaube ich, ein ehrlicher Advent und auch ein ehrliches Weihnachten, weil wir müssen unser Licht, glaube ich, gar nicht größer machen, aber auch nicht kleiner. Na, das ist, glaube ich, für mich so eine Erkenntnis für mich auch irgendwie, die ich so für mich gewonnen habe, auch in dem Gespräch mit euch beiden. Ja, habt ihr noch einen Abschlussgedanken? Ruben, Robin, habt ihr einen Abschlussgedanken? Ruben, du guckst gerade so, als ob du noch das Mikro parat hast. Robin, hast du noch einen Punkt?
Ich glaube, meine Rede gerade, die ich geschwungen habe, war alles, was ich noch sagen wollte.
Okay, danke dir. Ruben, hast du noch einen Punkt?
Same here.
Wow, das ist ja cool. Dann bleibt mir noch eine Sache zu sagen. Ich danke euch, dass ihr, ja, vielleicht auch das war ja immer unser Wunsch, um unser Projekt auch zu beschreiben, dass wir auch eine andere Stimme sein wollen im Internet. Eine positive christliche Stimme, die ausdrückt, ja, es gibt in der Welt ganz viel Schatten, ganz viel Dunkelheit. Aber wir wollen ein positives Licht sein. Wir wollen auch Hoffnung bringen den Menschen. Und wir leben vielleicht in diesem Clair Obscur, in diesem Dazwischen irgendwie auch. Aber ich glaube, in diesem Dazwischen beginnt auch der Advent und die Hoffnung. Und auch, ja, in diese Stimmung, dieses kleine Licht, was wir vielleicht auch haben, kommt in die dunkle Welt. Und am Ende kommt dieses trotzdem Hoffnung auch rein. Ja, ich wünsche dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, alles Gute, Gottes Segen, ganz viel, ja, Spaß beim Teilen dieses Podcasts, Schauen unserer Streams, ob bei Twitch, ob bei YouTube, die Shorts, bei Instagram. Ich freue mich, wir freuen uns, wenn wir, ja, wenn du das teilst, uns abonnierst und weiterleitest. Und wir wünschen dir von ganzem Herzen alles Gute und Gottes Segen. Wir hören uns und sehen uns. Bis bald.
Tschüss.
Ciao, Gottes Segen.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.